Seminar mit Frau Susanne Russek vom 12.03.2015.
Ja, heute haben wir den letzten Abend, ne, den Abschluss. Ich habe vorher so überlegt, was, hören Sie mich nicht?
Wie geht's euch?
Hören mich nicht? Hören Sie mich jetzt besser? Nee, auch nicht. Okay.
Jetzt?
Besser?
Ja.
Ah, was haben Sie jetzt gemacht?
Das hat nur Männer und Technik.
Ah, okay.
Da war noch so ein Schalter.
Ach, das ist noch einer. Okay. Ich dachte, ich müsste hier versetzen. Gut. Okay, der letzte Abend. Sie haben jetzt schon den von letztem Donnerstag genommen. Ich habe vorher überlegt, ich möchte heute den Bogen schließen. Ne? Also so den Bogen oder den Kreis schließen, nicht den Bogen. Von dem ersten Abend, wir haben begonnen mit dem Thema Krisen, wenn Sie sich erinnern. Das war drüben in der Kirche und da gab es diese Zone der Entwicklung. Sie haben gesammelt auch, also die Buxaer Gemeinde, was ist bei uns aktuell? Da gab es dann auch Häufungen, wie empfinden wir das? Ist es eher was, das wir als Chance sehen, das wir bewältigen können, oder ist es etwas, was uns Angst macht? Okay. Ja, was uns eher sogar in die Überforderung bringt. Und da sind wir dann weitergegangen, haben gesagt, diese Krisenzeiten, wo Entwicklungen stattfinden, da ist es wichtig, wenn Sie sich noch an diesen Meditationspfad erinnern, diese Übergänge, dass man in denen achtsam ist, ja, sich Hilfe holt und so weiter. Und da haben die letzten drei Abende eigentlich dazu gedient, auf dem Doppelgebot der Liebe, gut auf sich selber achten, aber auch den anderen im Blick haben, sich abgrenzen da drin. Und letztes Mal dann auch das ganz wichtige Thema Vergebung, dass Beziehungen gesund bleiben, ne? Dass die Liebe fließen kann oder wie wir uns das auch immer vorstellen. Einfach als Werkzeuge in Krisen, um die gut zu bewältigen. Neben allem Know-how, das man natürlich auch braucht, also fachliches Know-how für die Sache an sich. Heute, an dem letzten Abend, möchte ich mit Ihnen mal schauen, steht jetzt unter dem Thema Gottesliebe, ist ja so, wenn Sie sich noch erinnern, in dieser Gleichung, ne, die Nächsten, die Selbstliebe, die Gottesliebe, alles ist gleichberechtigt. Und wir schauen uns jetzt diesen letzten Teil an, natürlich auch nur ein Gedanke in dieser Beziehung, um mal zu sehen, um mal zu schauen, wie können wir in diesen Krisenzeiten, in diesen Übergängen, wo sich Sachen neu sortieren, wo Neues entsteht, wo Altes bleiben muss, wie kann das aussehen, vor allem auch in der Beziehung zu Gott. Wobei, wie gesagt, alle drei sind ja gleich, ne? Also das fließt immer ein Stück weit ineinander. Und Sie haben es gerade erwähnt vom ersten Abend, die Frau Lotz, die habe ich jetzt tatsächlich auch als erste Folie hier nochmal mitgebracht. Lotz Frau, die ja beim Verlassen von Sodom, sie sollten ja fliehen, ne? Ich erzähle die Geschichte jetzt nicht nochmal im Detail, aber zurückgeschaut hat, die Aufforderung der Engel war die, schau nicht zurück, rette deine Seele, schau nicht zurück, ist auch interessant, ne? Rette deine Seele. Wir als lebendige Seele in unserer Ganzheit, schau nicht zurück. Also diese Aufforderung, sondern schau nach vorne, das wird nicht gesagt, ne? Aber es ist das Gegenteil. Also schau nicht zurück, sondern schau nach vorne, schau auf das, was kommt, konzentriere dich darauf und nicht auf das, was du zurücklässt. Sie hat es getan und sie ist erstarrt. Ob sie das tatsächlich ist, weiß ich jetzt nicht, aber könnte schon sein, gell? So mein Erosion hin oder her. Ne? So ist ja doch schon eine Weile her. Also ist einfach ein Bild jetzt hier auch. Und das möchte ich mit Ihnen heute Abend anschauen. Wie können wir verhindern, dass wir in diesen Übergängen, in diesen Krisenzeiten erstarren? Sondern dass wir lebendig bleiben, dass wir ohne Angst oder was wir eben benötigen, nach vorne schauen können auf dieses Neue, dass wir das dann auch im Blick bekommen. Und als ich den Abend vorbereitet habe, ich weiß nicht, ob ich das hier erzählt habe, vielleicht, dann ist es jetzt doppelt, Ich komme aus einer Flüchtlingsfamilie. Kennen Sie noch die Vertriebenen? Ja. Sind hier bestimmt auch einige, ne, die das kennen. Also wirklich alle vier Großeltern und auch noch die dritte Oma, ne, also ich habe auch noch eine Stiefoma, alle aus irgendwelchen Ländern des Ostens im Zweiten Weltkrieg 43, 44 vertrieben, heimatlos dann in Deutschland angekommen. Und es waren ja wirklich Millionen Menschen, denen es so gegangen ist in dieser Zeit. Ein ganz großes Drama damals. Und ich bin so von klein auf in diesem Drama des Vertriebenseins aufgewachsen. Für mich war das kein Drama, das war einfach normal. Ne? Und ich kann mich erinnern auch an diese Treffen, wenn Sie sowas schon mal erlebt haben, wo sich dann so ganze Festhallen, wo sich diese Menschen treffen und über die Heimat reden. Ja. Ja, also das, und ich kann mich da schon noch erinnern, ich bin da nicht so gerne mitgegangen. Das hatte immer irgendwie was, ne? Sowas war nicht so schön. Es gab leckeres Essen, das muss ich sagen. Ja, also das gab es dort, also dieses landestypische Essen. Und das war irgendwie ganz nett, da waren auch andere Kinder, aber es hatte was Schweres, da wurde auch oft geweint und die haben dann im Dialekt gesprochen, ne? In diesem jeweiligen und so weiter. Und ich kann mich erinnern, so eine Hälfte. Also Großeltern, die waren so, jetzt sind wir hier. Wir sind wieder zurück, wo wir ursprünglich herkamen. Viele, viele Generationen natürlich dazwischen. Also eher so diese positiven Menschen. Und es gab diese andere Seite, die auch sehr früh und sehr krank verstorben ist, mit sehr viel Verbitterung über das, was sie zurückgelassen haben, was sie verloren haben. Also es war ganz, ganz extrem, dieser Unterschied, der da spürbar wurde. Und ich habe mich damit erst vor einigen Jahren so auseinandergesetzt durch dieses Thema Vergebung und Verbitterung und all das, was wir auch besprochen haben das letzte Mal. Es gibt Unterschiede, wie man vorwärts schauen kann. Vor allem, wenn man gezwungen wird. Lot ist nicht freiwillig gegangen. Und wir haben tatsächlich ein Stück weit in der Hand. Wir können nicht um unser Leben und das, was geschieht, wie jetzt das, was hier Millionen Menschen geschehen ist und aktuell ja auch wieder, wir haben darauf nicht wirklich Einfluss. Manches können wir beeinflussen, aber es gibt Schicksalsschläge oder Entscheidungen im Leben, da haben wir keinen Einfluss drauf. Und wir haben aber Einfluss darauf, wie wir damit umgehen. Das können wir beeinflussen, wie wir das verkraften, wie wir das verarbeiten. Und ich hatte am ersten Abend einen Begriff hierzu auch am Ende verwendet, den Begriff der Resilienz. Ich weiß nicht, ob Sie sich da noch ein bisschen erinnern, war viel Information jetzt schon. Den Begriff der Resilienz, und ich hatte so ein Gummiband dabei, wenn Sie sich erinnern, und habe damit versucht zu demonstrieren, was dieser Begriff bedeutet, habe ich jetzt heute nicht dabei. Die Resilienz, dieser Begriff, mit dem beschäftigen wir uns jetzt, der wird abgeleitet von dem englischen Wort Resilience, und es bedeutet nichts anderes wie Spannkraft, Elastizität, Widerstandskraft. Strapazierfähigkeit, kommt wiederum vom Lateinischen resiliere, zurückspringen, abprallen. Und wir benutzen das heute im psychologischen Bereich, in der Forschung, aber auch in der Praxis, als eine Art, wenn wir von Resilienz sprechen, einer psychischen Widerstandskraft. Also es war ursprünglich ein physikalischer Begriff, aber der ist jetzt eben entlehnt, wie der Stressbegriff auch. Und wir sprechen hier von psychischer Widerstandskraft. Wie Menschen diese psychische Widerstandskraft mit Schicksalsschlägen umgehen, wie die mit Veränderungen umgehen, mit Krisen umgehen, können sie, wenn das vorüber ist, in ihre ursprüngliche Kraft zurückkehren. Wir gehen sogar so weit, dass wir sagen mittlerweile, wächst ein Mensch an einem Schicksalsschlag. Also da gibt es ganz interessante Forschung mittlerweile, das ist möglich. Dieser Begriff der Resilienz fokussiert heute, also jetzt aktuell, seelische Widerstandskraft, also das, was ich eben auch schon sagte. Er schaut nicht mehr dahin, welchen Defekt bringt ein Mensch mit, sondern was für Ressourcen, also was für Kräfte hat er in sich oder kann er in seinem Umfeld mobilisieren. Was ist da möglich? Man hat so weit gesagt, das sind Menschen, die sind unverletzlich, die über eine hohe Resilienz verfügen. Davon spricht man heute nicht mehr. Man spricht nicht mehr von einer Unverletzlichkeit, sondern eher, sagen wir, das ist wie unser körperliches Immunsystem. Da kennen Sie die ganzen Blutkörperchen, die in uns rumwetzen. Zurzeit sind die schwer aktiv. Ne? Ich hatte gestern ein Treffen in unserem Gesundheitszentrum abgehört. Es wird prognostiziert, die Grippewelle hält noch bis Mai an. Fand ich jetzt nicht so schön. Also da ist irgendwas mutiert, ne? Unsere Immunsysteme sind zurzeit sehr gefordert. Hier sprechen wir, wenn wir von Resilienz sprechen, von einer Art Immunsystem der Seele. Also wir ahnen und haben auch schon genauere Vorstellungen davon, ähnlich wie unser körperliches Immunsystem, dass es auch ein Immunsystem unserer Seele gibt, also wie dieses eben strukturiert ist. Und die Forschungen laufen da auf Hochtouren, das ist ganz spannend. Ich habe Ihnen zwei Definitionen mitgebracht, es gibt ganz, ganz viele Definitionen dazu. Zum einen sprechen die, wenn die Forschung von Resilienz spricht, dann geht es immer darum, dass Krisen als, es sind jetzt nur Ausschnitte, dass Krisen als Entwicklungsanlässe genutzt werden. Also auch wieder die Bewertung von einer Krise. Wissen Sie noch, Gefahr und Chance? Ne? Das war dieses japanische Schriftzeichen. Und zum anderen, also für die es jetzt interessiert, vielleicht auch beruflich, also Frau Wustmann, Corinna Wustmann, sie ist so im deutschsprachigen Raum die Forscherin schlechthin für das Thema psychische Widerstandskräfte mobilisieren. Ist auch interessant, vor allem für die, die mit Kindern arbeiten. Also da ist sie sehr, hat sie ganz gute Erkenntnisse. Und in ihrer Definition kommt so im Kern die Beschreibung, dass ein erfolgreicher Umgang mit belastenden Lebensumständen und negativen Folgen von Stress betrachtet werden. Also dieser erfolgreiche Umgang, nicht der Umgang an sich, sondern der erfolgreiche Umgang mit Stress. Ja, also mit Lebensumständen, die Stress auslösen. Ich lasse es noch kurz, gelb. Ich bin zu schnell mit den Folien. Okay. Ich hatte an diesem ersten Abend auch eine Studie erwähnt, wenn Sie sich noch erinnern. Und zwar ging es um die Stehaufmännchen von Hawaii. Also so wird eine Studie genannt, die in den 1955er Jahren von Frau Emmy Werner hier eingeleitet wurde mit knapp 700 Kindern. Und sie hat, ich beschreibe es nochmal ganz kurz, die heute jetzt zum ersten Mal da sind. Sie hat sich auf der Insel Kauai, also die, ich glaube, die nördlichste hawaiianische Insel, eine kleinere Insel, Mütter gesucht, die schwanger waren und hat diese Mütter schon, also während der Schwangerschaft befragt, also das war die erste Erhebung von Daten, man spricht da von einer pränatalen Erhebung. Und hat dann diese Kinder, als sie dann geboren wurden, bis zu ihrem 40. Lebensjahr in einer Studie begleitet. Ja? Und da gab es dann eben verschiedene Stichpunkte, im 1., 2., 10. und so weiter Lebensjahr, also insgesamt 7 verschiedene, 7-mal wurden diese Kinder oder Erwachsenen dann befragt, sehr komplex, war eine riesengroße Studie. Und während ihrer Kindheit wurde ein Drittel dieser Kinder zu sogenannten High-Risk-Kindern. Heute habe ich eine Flipchart, sie hat die mit da nicht, jetzt male ich es Ihnen mal auf. Wir haben hier knapp 600 Kinder und während ihrer Kindheit, während ihrer frühen Kindheit, wurden ein Drittel dieser Kinder zu sogenannten High-Risk-Kindern. High Risk heißt hohes Risiko, das heißt, oder hieß jetzt hier in diesem Fall, diese Kinder waren von Armut betroffen, sie haben Misshandlung, Missbrauch erlebt, es gab einen suchtkranken Elternteil in der Familie, es gab Tod, also alle möglichen Dinge. Manche Kinder wurden auch während der Studie zu Straßenkinder, also sogenannte High Risk Kinder im Gegensatz zu den Low Risk Kindern. Ne? Also das ist so die Unterscheidung. Als die Studie dann nach 40 Jahren ausgewertet wurde, gab es natürlich ganz viele Ergebnisse, die muss es auch geben, weil die sind teuer, diese Studien, die muss man gut ausschlachten. Aber es gab ein erstaunliches Ergebnis und das ist heute auch das Zentrum dieser gesamten Studie. Und zwar war von diesem Drittel High-Risk-Kindern im Alter von 40 Jahren wiederum ein Drittel. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, wie viele das sind. Wiederum ein Drittel erstaunlich stabil. Dieses Drittel an Kindern oder Erwachsenen dann, die wiesen bereits schon, man hat dann das zurückverfolgt, im Alter von 30 Jahren in ihrer Gruppe die stabilsten Werte auf, also der High-Risk-Kinder im Alter von 40 Jahren, bei allen waren das die stabilsten Menschen. Und stabil bedeutet hier, sie hatten die niedrigste Rate an Todesfällen, die niedrigste Rate an chronischen Gesundheitsproblemen, die niedrigste Rate an Scheidungen, da waren stabile Ehen da, keine Konflikte mit dem Gesetz, sie waren nicht abhängig von sozialen Systemen und sie schauten positiv in die Zukunft. Und man konnte sie nicht erklären, wie das geht. Können Sie sich das vorstellen, wie diese Kinder aufgewachsen sind? Das war die stabilste Gruppe im Alter von 40 Jahren. Diese Untersuchung und vor allem dieses Ergebnis war ein Wendepunkt in der gesamten Forschung, also in der entwicklungspsychologischen Forschung. Man sprach auch von einem sogenannten Paradigmenwechsel, der hier stattgefunden hat, als dieses Ergebnis veröffentlicht wurde. Und man fing an, dann zu sagen, was hatten diese Kinder, also hier schon als Kinder in sich, an Merkmalen, dass sie sich so entwickeln konnten, denn von ihrer Sozialisation her hat alles dagegen gesprochen. Ja, also in dem Umfeld, in dem sie aufgewachsen sind. Das heißt, die müssen irgendetwas in sich gehabt haben, genetisch, also schon in ihren Anlagen, in ihrer Persönlichkeit, da haben wir die jetzt schon wieder, was ihnen geholfen hat, dass sie sich so entwickeln konnten und Entscheidungen treffen und so weiter. Und man konnte tatsächlich dann 4 Merkmale isolieren. Wir schauen uns die gerade mal an. Man hat festgestellt, dass es Kinder waren, die über ein enorm gutes Selbstwertgefühl verfügt haben, woher sie das auch immer hatten. Ja, sie haben nicht diese Botschaften mehr bekommen, beständig, wie wir es mit unseren Kindern machen. Ne? Haben sie nicht gehabt. Diese Kinder hatten auch eine enorm hohe Selbstwirksamkeitserwartung. Das ist auch so ein Begriff, ne? Die Pädagogen kennen das wahrscheinlich. Das heißt, ich habe die Überzeugung, dass ich mein Leben positiv beeinflussen kann, völlig unabhängig von den äußeren Umständen. Ich kann etwas bewirken, ich bin kein Opfer. Die Kinder hatten auch, das habe ich jetzt hier etwas allgemeiner gehalten, spezielle personale Fähigkeiten, damit es auch gemeint in ihrer Ausprägung, wie sie ihr Leben gestaltet haben, wie sie auf Menschen zugingen, wie sie Sachen bewertet haben, also Vorgänge und so weiter. Also es war ein ganz spezieller Mix an Persönlichkeit. Und als vierter Punkt, sie waren in der Lage, sich von außerhalb Hilfe zu holen. Die haben sich tatsächlich, und da hat man festgestellt, es hat eine konstante, eine beständige erwachsene Person genügt. Es konnte ein Lehrer sein, ein Betreuer in irgendeiner Gruppe, das konnte aber auch eine Tante sein oder ein Onkel oder Großeltern, was auch immer, aber es nicht in dieser Kernfamilie, also außer familiäre Ressourcen sind damit gemeint. Dieser Begriff, also nicht in der Kernfamilie. Das waren mal so 4 Punkte, wo man gesagt hat, also was verbindet die, was macht alle gleich? Und man fing dann an zu forschen und hat gesagt, okay, wie können wir jetzt dieses Wissen so nutzen, dass erwachsene Menschen, also sowohl Kinder, aber auch als erwachsene Menschen, die nicht natürlicherweise in diesem Maße über diese Fähigkeiten verfügen, diese Fähigkeiten trainieren können, und zwar so, dass sie dann als erwachsene Menschen gut durch Krisen gehen können, dass sie diese resiliente Haltung, diese psychische Widerstandskraft entwickeln. Und so haben diese Trainings begonnen, was wir heute Abend auch tun werden. Also wir machen kein Training, dafür haben wir zu wenig Zeit, aber ich deute Ihnen oder wir deuten mal gemeinsam an, wie das aussehen könnte. Ja, also das werden wir heute machen. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele von, nee, das habe ich noch, da oben sehe ich gerade ein Schlagwort. Genau, das war das Schlagwort oder dieser Satz, den Emmy Werner geprägt hat und der heute über diesen Kindern steht, über dieser Studie, vulnerable oder vulnerable but invincible, verletzbar, aber nicht besiegbar. Ja? Wir sind verletzlich, aber unbesiegbar, nicht besiegbar. Das ist ein bisschen wie die Vergebung auch. Wir können uns nicht schützen, dass wir verletzt werden, dass Dinge geschehen, aber wir können dann entscheiden, wie wir mit denen umgehen. Macht es uns fertig? Gehen wir in Verbitterung oder vergeben wir? Das ist immer diese Entscheidung. Ne? Da haben wir Einfluss drauf. Ich habe Ihnen mal ein paar Beispiele mitgebracht. Ich hätte Ihnen gerne meine Großmutter mitgebracht, aber also als Bild, aber die kennen Sie nicht, da müsste ich Ihnen so viel erzählen. Deshalb, die hat zu der einen Seite gehört, zu der positiven, die da ganz gut mit umging. Also habe ich mich für ein paar Beispiele entschieden, wo ich davon ausgehe, dass wir, oder die meisten, die kennen. Das ist einmal Helen Keller. Ja, Helen Keller, 1880 meine ich, geboren. Helen Keller ist als gesundes Kind geboren und hat im Alter von 19 Monaten eine Hirnhautentzündung gehabt und ist also als Folge eben dieser Krankheit ertaubt und erblindet. Und sie hat, also es ist ganz interessant, ihre Biografie zu lesen. Sie hat selber Bücher auch verfasst, wie sie damit umgegangen ist, wie die ersten Jahre waren nach dieser Erkrankung, beziehungsweise nach der Behinderung dann. Und sie hat dann eine Frau an die Seite bekommen, die hat sie bis zu deren Lebensende immer Teacher genannt. Ann Sullivan hieß sie. Und sie kam an ihre Seite und hat ihr dann diese, kennen Sie diese Tastschrift in der Hand? Ja, vielleicht haben Sie das auch schon mal gesehen. Eben. Genau. Gut. Das ist so der Vorteil in so einem kleinen Dorf. Man kennt sich, genau. Das ist diese berühmte Schrift. Die wurde hier entwickelt. Ja, also Sullivan war da mit eine Entwicklerin und hat es Keller beigebracht. Keller hat danach dann Universitätsabschlüsse erlangt. Sie ist eine ganz, also können Sie mal auf YouTube auch schauen, also es ist enorm, diese Frau zu beobachten oder zu erleben. Es war eine Frau, die hat eine unglaubliche Resilienz entwickelt. Ja, ganz enorm. Ein aktuelleres Beispiel, Herr Schäuble, kurz vor seinem Attentat auf Sylt beim Joggen. Ja, nach so einem Attentat kann man auch verbittern, gell? Mhm. Da passiert was, da tut mir einer ein Unrecht an. Und mein Leben verändert sich von heute auf morgen schlagartig. Ja? Nelson Mandela, kennen wir auch alle, ne? 27 Jahre Gefängnis zu Unrecht, ja? Ist er da inhaftiert worden, aufgrund seiner politischen Überzeugung. Da kam kein gebrochener Mann aus dem Gefängnis, oder? Sondern einer, der eine unglaubliche Kraft hatte, der ja auch mit Desmond Tutu dann dieses Versöhnungskomitee gründete. Na, also ist auch hochspannend, das Thema Vergebung, das fließt auch alles ineinander. Ganz spannende Entwicklung. Oder auch ein ganz neues Beispiel noch, Natascha Kampusch, die im Alter von 10 Jahren entführt wurde und in einem 5 Quadratmeter Keller verließ, ja, in so einem, glaube ich, Tresor oder was das war, 8 Jahre lang gefangen gehalten wurde. Kennen Sie noch, oder? Kennen Sie noch aus den Medien, ne? In Österreich, genau, die junge Frau. Und das Interessante war, Natascha Kampusch in ihrem ersten ORF-Interview, das möchte ich Ihnen mal vorlesen. Es war ja so irre, dass die Medien sagten, das ist doch alles ein Fake, oder? Das gibt's gar nicht. Es war wirklich interessant, welche Ungläubigkeit dadurch auch hervorgerufen wurde. Ja, also ich war nicht einsam. In meinem Herzen war meine Familie und glückliche Erinnerungen waren immer bei mir und ich habe mir eines Tages geschworen, dass ich älter werde, stärker und kräftiger, um mich eines Tages befreien zu können. Also es ist wörtlich, ne? Deshalb die Formulierung. Ich habe sozusagen mit meinem späteren Ich einen Pakt geschlossen. dass es kommen würde und das kleine 12-jährige Mädchen befreien. Wahnsinn, oder? Also ich finde das unglaublich. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Also das ist ein Paradebeispiel für Resilienz. Keine Ahnung, wo sie inzwischen steht und wie sie sich entwickelt hat. Die hat mit Sicherheit ihre Traumen gehabt, das ist gar keine Frage, aber das ist eine Kraft, das ist eine Energie. Wahnsinn. Also es ist unglaublich und ich denke, wenn man sich das mal so etwas zu Gemüte führt, das macht doch Appetit drauf, oder sowas zu entwickeln. Weil wir können uns nicht gegen alle Krisen wappnen, die im Leben kommen. Geht nicht. Geht einfach nicht, ne? Würden wir gerne, deshalb boomen ja auch die Versicherungen so, aber ist halt nicht möglich, ne? Bevor wir jetzt in das Resilienztraining gehen, möchte ich Ihnen nur zur Ergänzung auch noch parallele Entwicklung, wo ich denke, die könnten auch interessant sein, jetzt für Sie hier, die möchte ich noch nennen. Und zwar, ich habe mal zwei rausgegriffen. Das war ganz interessant. Das war ja Mitte der 90er Jahre, als Werner dann ihre Studie veröffentlicht hat. Oder ja, Anfang der 90er kamen so die ersten Infos und dann 94, 95 wurde dann veröffentlicht. Da war ja noch nicht so der Zugriff im Netz, ne? Das kam ja da erst. Das heißt, man hat noch Zeitschriften gelesen, hat da gewartet. Man ging auf Fachkongresse. Also der Austausch auch in der wissenschaftlichen Welt war noch nicht so flott. Und deshalb ist es gerade in dieser Zeit interessant, was weltweit parallel für Entwicklungen stattgefunden haben. Und es ist interessant, es hat irgendwie dahin gedeutet, dass hier sich eine Denkweise verändert. Und zwar hat 1994 ein Herr Aaron Antonovsky auch veröffentlicht. Das war ein jüdischer Sozialmediziner und der ist aus den USA wieder nach Israel zurückgekehrt und hat als Mediziner dann dort gearbeitet, hat eine Studie geleitet unter Frauen in der Menopause. Also das heißt, die waren über 50 Jahre alt, 1994, und er wollte einfach ihre Gesundheit, ihre körperliche Gesundheit untersuchen. War einfach eine ganz normale Studie, wie es die immer wieder gibt. Und er hat etwas Erstaunliches festgestellt. Fast alle Frauen, die er in dieser Studie hatte, waren, was hatten die erlebt? KZ. Ja, es waren Überlebende, die wieder zurückgekehrt sind. Und er hat festgestellt, und jetzt ganz interessant, 29%, also auch wieder fast ein Drittel, das ist nämlich auch eine interessante Zahl, die immer wieder auftritt, dieser Frauen, die er untersucht hat, haben über eine enorm hohe, überdurchschnittliche psychische Gesundheit verfügt. Ein Drittel, also knapp ein Drittel. Und er hat sich gefragt, ähnlich wie Werner gesagt, nicht, hat sich die anderen angeguckt, sondern hat gesagt, warum sind diese Frauen so gesund? Was ist mit denen los? Wieso haben die haben Schrecklichstes erlebt und die sind heute stabil? Und er hat diese Gruppe angefangen zu untersuchen und für Antonovsky war das ein absoluter, auch eine Kehrtwende, ein Paradigmenwechsel, den wir heute spüren in der Medizin. Deshalb gibt es inzwischen den Begriff der Gesundheits- und Krankenschwester. Es gibt immer mehr Gesundheitszentren. Also unser Denken hat sich noch nicht so umgestellt, aber das dauert ja eine Weile und es fängt zumindest mal an, sich insofern durchzusetzen, dass man sagt, und das ist Antonovsky, nicht was macht Menschen krank, sondern was hält Menschen gesund? Was ist es, das Gesundheit ausmacht? Es ist ein ganz neuer Denkansatz, nicht mehr defektorientiert, sondern wir schauen auf die Ressourcen, wir gucken auf das Gute. Das lief parallel zu Werner ab. Also ganz, ganz spannend, er sagt auch, also das finde ich jetzt so als Medizinerin einfach spannend, er sagt, es gibt nie einen Menschen, der nur krank ist. Es gibt immer einen Teil, also er spricht von dem Krankheits-Gesundheits-Kontinuum auch, der gut ist in dem Menschen, der gesund ist. Und genauso gibt es keinen Menschen, der 100% gesund ist. Ne? Das wissen wir alle, wenn man zum Arzt geht. Gibt es nicht. Da gibt es ja so einen Spruch, ne? Man muss nur lang genug untersuchen oder suchen, dann findet man was. Das ist Antonovsky, ne? Obwohl der Spruch ist, glaube ich, schon älter. Okay, also der Begriff der Salutogenese, Saluto, das Heil, ne? Das Gute, Wie entsteht das Gute, wie entsteht das Heil, die Gesundheit? Und nicht die Pathogenese, wie entsteht Krankheit? Wie können wir sie verhindern, sondern Gesundheit fördern? Fließt da also auch mit ein, und das ist so dieses Bild von ihm, das Gesundheits-Krankheits-Kontinuum. Ich möchte noch einen erwähnen, den Viktor Frankl. Also es gibt viele. Bekannt sind fünf parallele Entwicklungen, fünf parallele große Studien, die alle in dieselbe Richtung gingen, in unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichste Menschen und Disziplinen. Also es ist hochinteressant. Ich weiß gar nicht, gibt es da auch was im theologischen Bereich? Fällt mir jetzt gerade ein.
Wann war das nochmal?
Also so in Mitte 90er, Anfang 90er Jahre. Aber ich will sie jetzt auch nicht. Nee. Wäre vielleicht mal interessant zu überlegen, ich weiß es gar nicht. Okay. Der Viktor Frankl, vielleicht kennst du den, die Logotherapie, die Existenzanalyse. Viktor Frankl, ein jüdischer Arzt und war er Psychiater oder Psychotherapeut, das weiß ich jetzt nicht genau. Er war auch im KZ und hat dort seine Familie verloren. Kennen Sie vielleicht das Buch von ihm, Trotzdem Ja zum Leben? Wie er beschreibt, also ganz ergreifend, diese Zeit dort, seine Taktiken, das zu überleben. Also hat mich sehr berührt, als ich das gelesen habe. Möchte ich jetzt gar nicht so viel darüber erzählen, aber es ist hochspannend, ja. Also was er da für sich entwickelt hat, um da gesund oder um es zu überleben. Erholt hat er sich später. Und er hat letztlich eine ganz neue Form der Therapie, der Psychotherapie entwickelt, nämlich die sogenannte Logotherapie oder Existenzanalyse, wo er sagt, es geht um den Sinn. Es geht darum, rauszufinden, warum bin ich da? Was hat auch Leid für einen Sinn? Und wenn ich in dieser Sinnfindung entwickle ich ganz neue Kräfte. Ich kriege eine ganz neue Ausrichtung. Ja? Auch das ist hier in dieser Zeit, ist nicht da entwickelt worden, aber da ist es so richtig neu entdeckt worden, die Lehre Frankls, und hat auch Einfluss genommen auf unsere therapeutische Landschaft. Mal bis hierher, so dieser Begriff, ich knister ein bisschen, gell? Oder? Mach es doch wieder höher. Ich mach's mal hier, gell? Jetzt ist es besser. Auch nicht gut, gell? Okay.
Was? Dann knistern wir einfach.
Genau, knistert's ein bisschen. Gut. Bis hierher mal dieser Begriff der Resilienz, dieser psychischen Widerstandskraft, hochspannend, also ich möchte Ihnen wirklich Appetit machen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Es gibt hervorragende Literatur, Monika Kruhl, so im christlichen Bereich, Lutyens, also wirklich ganz, ganz schöne Sachen, um sich hier mal rein zu vertiefen. Ach, das ist keine Uhr mehr. Die war ein bisschen tricky letztes Mal, gell? Okay. Ja, ja. Okay. Wir gehen jetzt mal dahin, wie Resilienz trainiert werden kann. Ich habe gesagt, wir reißen das heute Abend an. Das ist was, da muss man sich eben rein vertiefen oder ein Seminar mal dazu besuchen, auch und es praktisch üben. Aber Sie kriegen schon ein paar Ideen heute Abend mit. Eine Beschreibung nochmal von Resilienz, die so meine Lieblingsbeschreibung ist, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, sondern aus einem Buch, wo ich das entnommen habe. Die Quelle kommt später. Resilienz ist kein statischer Zustand, sondern ein Prozess, der von Dynamik und Wechselwirkung geprägt ist. Ich habe Ihnen da so ein Stehaufmännchen auch mitgebracht. Können wir das demonstrieren? Können wir nicht demonstrieren? Ich mache es einfach nur hier. Sie kennen das, ein Prozess. Ja? Also ich muss diesen Schwerpunkt wieder finden, diese Wackelpüppchen, diese Stehaufmännchen. Ja? Da ist eine Dynamik drin, ja? Also bis ich mich wieder eingependelt habe. Stehaufmännchen haben gelernt, diesen Prozess an entscheidenden Stellen konstruktiv zu beeinflussen. Gelernt. wenn ich es nicht genetisch habe. Ne, in mir. Sie vertrauen darauf, auch in schwierigen Situationen noch Handlungsmöglichkeiten und Lösungen zu finden. Handlungsmöglichkeiten und Lösungen werde ich finden, wenn ich da drin stecke. Hier ist Sigrist und Luitjens. Sie haben ein ganz schönes Buch geschrieben, sind beides Christen, sind auch in der Unternehmensberatung tätig. Sigrist und Luitjens haben auch auf ihrer Homepage einen schönen Resilienztest. Kann man kostenfrei online machen, weil die kosten in der Regel immer etwas, die sonst angeboten werden. 40 Fragen, ganz nett. Und haben ein kleines Büchlein geschrieben, in 30 Minuten sind eben diese Fast Reader, also man ist nicht in 30 Minuten resilient, aber man hat einen Eindruck, um was es geht. Es ist ein Prozess, es ist eine Dynamik da, also da passiert was. Ich kann es beeinflussen und ich weiß auch, wo ich es beeinflussen kann, wenn ich über ein hohes Maß an Resilienz verfüge. Und ich vertraue darauf, dass ich Lösungen finde für diese Krise, in der ich stecke, die Stress erzeugt. Ja? Darauf vertraue ich. Und aus diesen vier Faktoren der Kinder, die genetisch vier verschiedene Eigenschaften aufwiesen, haben wir heute im aktuellen Resilienztraining 7 Faktoren, die trainierbar sind. Also auf die hat man sich geeinigt. Und ich habe Ihnen das mal hier in ein Bild gepackt. Also es gibt da unterschiedliche Modelle. Manche sagen, alle 7 Faktoren sind gleich. Also die stellen die einfach so nebeneinander. Es gibt aber auch welche, die sagen, es gibt da grundsätzliche Haltungen und es gibt Verhaltensweisen. Also es ist ganz unterschiedlich und jeder setzt da so ein bisschen seinen Schwerpunkt. Ich habe mich für ein Modell entschieden, das mir zusagt. Also das ist jetzt auf mein Mist gewachsen. Sie dürfen es auch ganz anders nehmen. Und zwar gibt es 3 Grundhaltungen und die werden wir uns heute Abend anschauen. Und zwar ist das einmal der Optimismus, es ist die Akzeptanz und die Lösungsorientierung als eine grundsätzliche Haltung. Auf diesem Fundament, ne, also diese 3 Haltungen bilden sozusagen das Fundament für eine resiliente Lebensweise, stehen dann 4 Säulen, die gucken wir uns nicht im Detail an. Also da reicht einfach unsere Zeit nicht, aber das sind dann so Sachen drin, ganz praktisch wie Beziehungen pflegen, ne, zukunftsorientiert denken, die Opferrolle verlassen, Verantwortung übernehmen. Also ganz, ganz praktisches Verhalten ist es dann auch. Samuel Pfeiffer, Chefarzt der Klinik in der Schweiz, Sonnenhalde heißt er, glaube ich. Samuel Pfeiffer ist, denke ich, den meisten oder vielen von Ihnen auch ein Begriff. Der hat auch da ganz schöne Ansätze, auch nochmal verbunden mit christlichem Gedankengut. Na, der hat dann so 10 Schritte zur Resilienz, aber das ist halt das noch ein bisschen ausformuliert dann. Da drauf ist dann so unser Dach der psychischen oder psychosozialen Gesundheit. Also das wird davon gestützt. Ne? Und das wissen Sie auch, manchmal kann die Säule auch mal ein bisschen weniger entwickelt sein, aber das sind noch andere, die das halten, aber das Fundament ist wichtig. Ne? Auf dem steht letztlich das ganze Haus und deshalb schauen wir uns auch dieses Fundament jetzt an. Und wir beginnen, ich habe da in meinen Trainings immer wieder Diskussionen mit den Teilnehmern, das ist hochinteressant, also da verbeißt man sich so richtig drin. Welche von diesen 3 Grundhaltungen ist die wichtigste? Ja, ich weiß es nicht. Aber meine persönliche Meinung ist die, dass ich mit der Akzeptanz einer Situation mal beginnen sollte. Ja, also mal ein Ja zu finden zu einem Ereignis, das eingetreten ist, das ich vielleicht nicht wollte. Deshalb beginnen wir jetzt damit. Ist also auch gesagt, das sollte jetzt nicht sichtbar sein. Deshalb beginnen wir jetzt mal hier mit dieser Grundhaltung. Und wir gehen so vor, einfach um die Zeit jetzt gut zu nutzen, ich werde Ihnen jetzt diese 3 Grundhaltungen vorstellen. Ja, in dem Training nimmt man sich jede einzeln vor und betrachtet die ganz genau und entwickelt einen Trainingsplan dazu. Wir schauen uns die jetzt einfach mal an, diese 3, durch was werden die gekennzeichnet, was sind die Merkmale. Und dann werden Sie hinterher, also wenn wir uns die angeguckt haben, sich in Gruppen aufteilen. Sie dürfen heute arbeiten, mal wieder mal. und mal überlegen, wie so ein Training aussehen könnte. Wie kann man denn diese Eigenschaft trainieren? Deshalb dürfen Sie jetzt schon überlegen, welche dieser drei Eigenschaften spricht mich an? Also entweder Sie sind da total fit drin und sagen, da will ich den anderen was mitgeben. Ja? Oder ob Sie sagen, das interessiert mich, da würde ich mich gern entwickeln und ich gehe in diese Gruppe. Okay? Also jetzt einfach mal schon schauen, was wäre da für Sie interessant. Akzeptanz. Kennen Sie das? Zu sagen, ja, es ist so. Ich wollte es nicht, aber jetzt ist es so. Dahin zu kommen. Ein ganz großes Thema, also aus meiner Sicht. Diese Akzeptanz, denken Sie sich mal die weg, diese Bausteine hier. Wir sind jetzt einfach nur bei dem Thema Akzeptanz. Sie haben das bestimmt miterlebt, als die Pfarreien in der katholischen Gemeinde zusammengelegt wurden, oder?
Ja.
Ja, in Memmingen hier. Das war ein großes Ding, oder? Es ist ja inzwischen vollbracht. Aber das war nicht einfach, oder? Für die Menschen aus den Gemeinden, für die verantwortlichen Leitungskräfte und so weiter, das hinzunehmen, dass sich das jetzt plötzlich verändert. Dieser erste Schritt, ich war da nicht dabei, ich weiß nicht, ich sage es nur, weil wir das alle wissen, ne? Ich weiß nicht, wie die da vorgegangen sind, aber der erste Schritt für solche Entscheidungen, die ich auch nicht beeinflussen kann, ist mal zu sagen, ja, es ist so, ne? Die Situation haben wir jetzt. Und wir haben von Franz von Assisi dieses Gebet, ich sage es mal in etwa, Herr, gib mir die Kraft, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Die Entschlossenheit, das zu ändern, was ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja? Diese Spannung, das rauszufinden, und wenn ich nichts ändern kann, dann auch den Mut oder die Kraft, das hinzunehmen, das zu akzeptieren, was ich jetzt nicht ändern kann. Wir haben das auch bei Jesus. Denken Sie mal an die, Ostern steht vor der Tür, dieses Verhandeln mit seinem Vater, dieses Ringen. Dahin zu kommen, zu sagen, ja, dein Wille geschehe. Das war nicht sofort da. Da war, warum? Davor noch, lass den Kelch an mir vorübergehen, ich will das nicht. Lass es an mir vorübergehen. Und dann auch, warum? Bis er dann dahin gekommen ist, zu diesem Ja, zu dieser Akzeptanz. Wenn Sie die Sterbestufen kennen, nach Kübler-Ross, auch hier haben wir ein Verhandeln. Es ist nicht sofort da, dass ein Mensch sagt, ja, ich bin bereit zu sterben, ja, ich bin bereit zu gehen. Es ist ein Verhandeln, es ist ein Auseinandersetzen, da ist Aggression da und Wut und Depression, ja, und da schaukelt es hin und her, bis der Mensch dann zu diesem Ja kommt. Ja, es ist immer die Frage, wie lange hoffe ich, dass es vielleicht doch noch andere Möglichkeiten gibt. Denken Sie einfach auch für sich selber an Situationen aus Ihrem privaten Bereich, Lebenssituationen, ja? Der Mensch, der kinderlos geblieben ist oder sich eine andere Partnerschaft gewünscht hat oder was es auch immer ist, irgendwelche anderen Dinge, ein Ja dazu zu finden, wie viel Frieden das auch gibt, wenn wir ein Ja finden. Diese Akzeptanz. Und wir schauen uns mal die Merkmale an. Wie wir sehen können, ob ein Mensch oder für uns selber natürlich diesen Schritt bereits gegangen ist oder ob er sich in diesem Prozess befindet. Und das eine ist, dass wir hier mal überlegen, eben dieses Gebet von Assisi, denke ich, drückt es gut aus, rauszufinden, wie viel Einfluss habe ich denn in dieser Situation? Was muss ich hinnehmen? Was ist so? Und was kann ich ändern? Aber was muss ich hinnehmen? Was ist unveränderbar? Hier, wir nennen es die Analyse des eigenen Einflusses. Ja, das, in diesem Prozess werde ich mich da ganz bewusst reingeben. Was kann ich ändern und was nicht? Ein weiteres Merkmal ist die sogenannte aktive Geduld. Ist ein Widerspruch, oder? Das ist so ähnlich wie die dynamische Stabilität, gibt es auch so einen Begriff in der Familientherapie. Hört sich erstmal komisch an, gell? Entweder ist was stabil oder dynamisch. Was könnte das sein? Aktiv geduldig. Was denken Sie da, an was denken Sie als erstes? bewusst geduldig sein. Aha. Also das heißt, ich entschließe mich dazu. Mhm. Noch eine Idee?
Eine Geduld, die sich nicht in Passivität ausdrückt, sondern wo irgendwie doch noch Handlung mit drin ist.
Mhm. Dankbarkeit.
Also ich setze mich nicht in meinen Ohrensessel und sage, jetzt warte ich mal, was passiert und bin geduldig, sondern ich gucke immer noch, wo kann ich was tun, aber in dieser abwartenden Haltung auch, also in diesem Prozess der Akzeptanz, dahin zu kommen, zu akzeptieren. Mhm. Dankbarkeit hat man?
Aha. Ja, Dankbarkeit, denke ich, wenn man auch für das Positive sieht, dann, wenn ich dankbar bin für mein Positives, dann habe ich mehr Geduld,
aha,
auszuhalten.
Okay. Also für dieses auch, was Gutes da ist.
Mhm. Und wenn ich auf was warte, oder das, da kann ich mich auch nervös machen und ich bin gelassener. Also, und das Gelassensein würde ich jetzt mehr als aktive Geduld einordnen.
Mhm. Mhm. Das heißt, ich muss auch wissen, ne? Wo ist meine Hoffnung, auf was hoffe ich unter Umständen? Ja, aha. Okay. Gut, diese aktive Geduld, Sie haben es schon beschrieben, meint ist das auch, was gesagt wurde, jetzt ist es nicht passiv. Also ich setze mich hin, ne, und ja, das müssen wir halt ertragen, ne, müssen wir halt ertragen, sondern es ist, hat was mit Hoffnung zu tun, die damit schwingt. Ne. Diese Hoffnung, es kann gut werden.
Wenn ich hoffnungslos bin, dann habe ich auch keine Geduld mehr. Bin ich unzufrieden.
Mhm.
Geht es in die andere Richtung.
Mhm. Genau, da waren wir bei der Dankbarkeit auch. Also es ist ein ganz spannender Begriff im Resilienztraining, die aktive Geduld ist an in sich ein Widerspruch eigentlich, aber das hat was mit dieser Haltung zu tun, ne, die ich hier entwickle, zu tun. Der dritte Punkt, das ganz, finde ich jetzt auch interessant, die Selbstakzeptanz. Gemeint ist hier, als Merkmal auch von dieser Eigenschaft, ein Mensch, der Grenzen akzeptiert. Was ist unsere große Grenze im Leben?
Die eigene Leben.
Das finde ich halt spannend. Wie meinst du das?
Ja, wenn ich mich nicht selber lieben kann, dann habe ich auch eine Akzeptanz.
Ah, okay. Ja, genau. Okay.
Ja.
Aha, gut. Ja, genau. Das ist diese Selbstakzeptanz, die Eigenliebe. Mhm. Danke, ja. Was glauben Sie, was ist unsere große Grenze im Leben? Ja, jetzt irgendwo war es gerade.
Der Tod.
Der Tod. Ja, endlich, gell? Genau. Der Tod. Das ist unsere große Grenze im Leben. Ich finde es immer ganz spannend, wenn ich in Firmen bin und wir überlegen, was die Grenzen im Leben sind. Ja. Und die letzte große Grenze. Und es ist ganz spannend, wenn wir diese letzte große Grenze akzeptieren, wenn wir von hinten denken, dann passiert was. Wir fangen an, auch andere Grenzen zu akzeptieren, weil das Leben ist voller Grenzen. Das heißt, dass ich dann auch mich akzeptiere mit meinen Begrenzungen, aber natürlich auch mit allem dem, was da ist, ja, was ich entwickeln kann. Aber das bedingt sich immer gegenseitig. Je besser ich Grenzen akzeptieren kann, desto besser kann ich es akzeptieren und deswegen auch ist es ein Merkmal dieser Fähigkeit, dass das Leben mir Grenzen setzt. Verstehen Sie das? Das Leben setzt uns Grenzen. Das sind nicht nur unsere Entscheidungen, sondern einfach durch Dinge, die passieren. Das ist eine Begrenzung. Ja? Gott hat Eva und Adam eine Grenze gesetzt. Was war die Grenze?
Die Frucht nicht zu essen.
Du sollst nicht von diesem Baum essen, die Frucht essen. Genau, das war eine Grenze. Er hat gesagt, bis hierhin, ja, im Paradies, in der Perfektion war eine Grenze da. Spannend, oder? Akzeptanz. Sie dürfen nachher mal überlegen, wie können wir das trainieren? Was glauben Sie eigentlich, was sind die Merkmale von mangelnder Akzeptanz, wenn wir, denn es nicht ausgeprägt in uns ist?
Was? Gleichgültigkeit.
Aha.
Unzufriedenheit.
Gleichgültigkeit. Warum Gleichgültigkeit?
Ja,
wenn er sagt, ja, ich soll das ausdrücken.
Resigniert?
Wenn was passiert ist, was
Skepsis.
Skepsis?
Ja, Mann.
Aha. Okay. Geht es so in die Richtung? Macht nichts. Ich hätte mich jetzt einfach interessiert. Es ist immer interessant, neue Gedanken auch zu hören. Wut, genau. Unzufriedenheit hat man hier, gell? Unzufriedenheit. Hm? Jetzt waren es hier Zweiergruppen. Das ist, was, warum Gleichgültigkeit?
Resignation, oder?
Nee, jetzt. Das
ja, weil ich, das sind wir nicht fertig. Ich denke da nicht drüber nach.
Ah, okay. Ah, es ist mir egal. Ich denke gar nicht drüber nach. Verdrängt, weg. Ja, ja. Ah, okay. Aha, aha. Auch spannend. Spannender Gedanke. Gut, okay. Unzufriedenheit, Jammern, ne? War jetzt hier gerade.
Resignation.
Auch geht, wenn es dann noch weitergeht, unter Umständen kommt in so eine Erstarrung. Da sind wir nicht mehr aktiv, ja?
Anklage.
Mhm. Genau, kostet mich wahnsinnig viel Energie. Denken Sie einfach mal daran, wenn man nicht akzeptiert, dass eine Sache so ist, wie sie ist. Absolut. Absolute Konflikte. Dann auch mit auf den unterschiedlichen Beziehungsebenen, ne? Mit einem anderen Menschen oder auch mit mir selber. Genau, es ist ein unglaublicher Energieräuber, wenn ich in dieser Nicht-Akzeptanz einer Situation stecke. Es ist ein Hadern immer wieder, dass ich da spüre. Ja? Also ganz, ganz spannend. Wie gesagt, nachher mal in der Gruppe, wie kann, das ist auch interessant, wenn ich auch Menschen begleite, ja, also das ist ja auch ein Dienst in ihrer Gemeinde, aber natürlich auch für sich selber, wie kann ich das trainieren, wie können wir das steigern? Das ist Resilienztraining, ganz praktisch dann. Wie ist es möglich, einen Menschen dazu zu bringen oder auch mich selber, dass ich eine Situation akzeptiere? Ja, es ist so. Also ich bin jemand, ich habe da tierische Probleme damit, das ist mein absoluter Schwachpunkt. Im ganzen Gegensatz zu meinem Mann. Deswegen die Konflikte, stimmt, die kann man auch miteinander haben, weil ich immer so sage, da muss doch noch irgendwo was gehen. Ich habe es bloß noch nicht gefunden. Ja, tja, stimmt ja auch, es könnte ja sein. Also wo entscheide ich, es ist jetzt genug und jetzt lasse ich es so. Und ich akzeptiere es jetzt, ja, die Situation, wie sie ist. Die lasse ich jetzt so.
Wenn man so schnell akzeptiert, dann gibt man auch eine Chance vielleicht eher, oder?
Ha, wir verstehen uns. Ne? Ist doch so, oder?
Ja, also so sehe ich immer.
Ja, ja, ich auch. Das ist das, was Energie kostet, wenn man nicht aufhört und immer weitermacht. Ne? Und immer denkt, irgendwo muss doch die richtige Lösung sein. Irgendwo habe ich was noch nicht gesehen. Boah, wann hören wir auf? Bin ich eher ein Mensch, der gegen Grenzen anrennt? Ja? Oder bin ich ein Mensch, der sie akzeptieren kann und vielleicht auch mal was verpasst? Oder? Oder das. Ja, also beide Eigenschaften. Merken Sie das? Wo, gib mir die Weisheit zu unterscheiden. Wann ist es genug? Wann ist es genug? Man kann nicht sagen, das eine ist richtig oder das andere. Das ist diese Dynamik des Lebens, das rauszufinden. Ganz spannende, also wirklich ein ganz spannendes Thema. Ich muss hier immer zu meiner eigenen Irrenrettung dann sagen, alle wissenschaftlichen Durchbrüche sind geschehen von Menschen, die Grenzen nicht akzeptiert haben.
Aber man muss sagen, es ist ja auch so, ich bin schon bei den Visionären, die haben auch teilweise die Grenzen nicht akzeptiert, die sind über die Grenzen gegangen, oder?
Ja.
Manche Menschen, die Visionen hatten, haben ja die Grenzen nicht so akzeptiert, wie sie vorgegeben werden. Manche Dinge wird es heute auch nicht geben, wenn es nur Menschen gegeben hätte, die Grenzen immer akzeptiert haben.
So das sind die, die dann ins Burnout kommen. Ja. Das ist ein anderes Thema. Genau, also man kann das nicht so, verstehen Sie, das ist dieses wirklich rausfinden, wo ist es gut, ja? Wo ist die Energie auch erschöpft oder wo mache ich weiter, es gibt hier nicht, wir können hier nicht schwarz-weiß denken, ne? Also das ist hier nicht möglich. Aber für sich selber rausfinden in der Krisensituation, wo ich bin, ja, also das können Sie auch in Ihre Gemeinde mitnehmen, die Krisen, die Sie benannt haben, wo gilt es hier zu akzeptieren, dass die Situation so ist, wie sie ist. Ja, also so wendet man das ganz praktisch an. Und ich möchte ja abschließend für diese Haltung Ihnen einen ganz, denke ich, berühmten Menschen vorstellen, der Samuel Koch. Den kennt, glaube ich, jeder, gell? Ja, genau, also dieser tragische Unfall, ich denke, ich muss das nicht erzählen, das weiß jeder, die Lähmung, die er dadurch erlebt hat, ja, vom angehenden Stuntman zum Tetraplegiker, also der ab dem Hals abwärts gelähmt ist. Wir wissen auch, oder Sie wissen es auch, er ist ein Mensch, er kommt aus einem christlichen Umfeld, er hatte da einen ganz starken Halt in seiner Familie und so weiter. Also es ist auch hochspannend für dieses Thema. Aber hier zum Thema Akzeptanz möchte ich Ihnen eine Aussage von ihm mitgebracht. Das, was passiert ist, ist einfach Schicksal. Können wir jetzt schon diskutieren, gell? Aber er sagt, es ist einfach Schicksal. Sehen Sie? Wir könnten diskutieren. Wir haben alle unsere Gedanken dazu. Da könnten wir, aber schauen Sie doch mal jetzt, was er sagt, es ist Schicksal. Und jetzt, es hilft mir gar nichts, darüber jeden Tag zu grübeln. Ja, ich schaue lieber nach vorne. Es hilft mir gar nichts, darüber jeden Tag zu grübeln. Ich kämpfe jeden Tag von Neuem um einen Fortschritt für meinen Körper. Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Nach so kurzer Zeit, es ist ein hochresilienter Mensch, dass der nach so kurzer Zeit so eine Aussage treffen kann. Ja? Da geht es nicht um die Schuldfrage jetzt. Überhaupt nicht. Den möchte ich Ihnen so mal mitgeben als Gedanken auch, so dieses Abschließen können auch. Ne? Denken Sie mal noch ans Thema Vergebung, auch mir selber vergeben. Ja, also das ist, denke ich, auch ein spannendes Thema bei Ihnen, ne? Sich selber vergeben, aber auch den anderen, die ihn vielleicht gepusht haben, vielleicht auch Gott zu vergeben, dass er das zugelassen hat. Ja, das sind unsere verschiedenen Ebenen. Also Vergebung und Akzeptanz sind Geschwister. Die bedingen einander in diesem dynamischen Prozess, dass man zu dem Ja kommt in Krisen. Ne? Hätte ich doch. Ist vorbei. Ne? Kennen wir alle von gerade, was Unfälle oder irgendwelche anderen Dinge anbelangt. Gut, gehen wir mal zum nächsten Punkt. Also Sie überlegen sich, ob Sie in die Gruppe gehen wollen. Schauen wir uns den Optimismus an. Das berühmte Glas. Bei allen halb voll, gell? Traut sich keiner mehr, was anderes zu sagen. Okay. Der Optimismus. Der zweite Stein.
Nein, halb voll ist es.
Genau, gell? Ist immer die Frage. Okay. Die Situation ist akzeptiert. Sie hatten hier als Hauptkrisen, ne, das waren die Mehrfachnennungen, die Veränderung ihrer musikalischen Landschaft in der Gemeinde, aber auch die Organisation im Kinder- und Jugendbereich, einfach die Veränderungen, die da sind, sie ist akzeptiert. Davon gehe ich jetzt mal aus, hier zu Übungszwecken. So, jetzt gehen wir den nächsten Schritt, dem Optimismus. Es kann gut werden, oder? Okay, das ist, genau, da wollen wir hin, den Blick nach vorne kriegen. Der Optimismus, wie zeichnet er sich aus? Menschen, die über diese Eigenschaft, diese resiliente Haltung verfügen, das sind Menschen, die haben in der Regel eine positive Weltsicht. Die Welt ist gut. Oder? Ist sie? Ha? Eigentlich. Was auch immer. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Interessant ist nämlich, man kann Optimismus trainieren. Also ich finde es noch spannender, wie jetzt die Eigenschaft zu beschreiben, wie man optimistisch, also ich höre das immer in den Seminaren, also das geht nicht. Entweder ich bin optimistisch oder ich bin es nicht. Resilienzforscher sagen, können wir trainieren. Ja. Okay, also welche Sicht habe ich auf die Welt? Das sind dann schon mal so Ansätze, ja? Wie kann ich das verändern, dass es positiv wird? Das ist ein Merkmal. Die Welt ist gut. Ein realistischer Attributionsstil ist jetzt ein Fremdwort, damit ist einfach eine Ursachenzuschreibung gemeint. Ja, wenn Sie sagen würden, nur unserer Gemeinde passiert es, dass plötzlich der musikalische Zweig wegbricht. Nur bei uns ist es, wir sind da wirklich arm dran, dass diese Kinder- und Jugendarbeit sich so verändert. Das ist nur bei uns so. Das passiert nur uns. Es wäre diese Ursachenzuschreibung, dieser Gedanke, nur bei uns ist es so schlecht. Was haben wir nur getan, dass es bei uns so schrecklich ist? Ja? Das ist nicht realistisch, das ist nicht wahr. Das passiert überall sonst auch, dass Kirchen vakant sind. Ne? Also ich bleibe jetzt einfach mal in der Kirche. Dass die vakant sind, das passiert immer wieder. Dass Gemeinden zusammengelegt werden, dass sich Zweige verändern, dass Mitarbeiter wegbrechen und so weiter. Das ist überall, das ist nicht nur bei uns. Das wäre realistisch.
Es bricht ja nicht immer alles weg.
Nicht alles gleichzeitig, gell?
Und es bleibt ja auch bestehen, das ist doch auch realistisch.
Schön. Aha. Okay. Genau. Ein fundierter Optimismus ist ein Merkmal. Das heißt, ich habe einen Grund, warum ich wohlgemut bin. Ja, kennen Sie alle das positive Denken aus den 80ern? 1980ern, was meine Mutter hatte an ihrer Pinnwand, die hatte so eine Pinnwand in der Küche, die 10 Regeln fürs positive Denken drauf. Ich kann mich da noch richtig dran erinnern, wie ich da manchmal davor stand und dachte, wow, wie ich das gelesen habe, also ist die Mama ja gar nicht. Da kann ich noch richtig dran erinnern. Ich habe später mitgekriegt, es ist so in den Freundinnenkreisen weitergereicht worden, diese ich bin gut drauf Anleitung. Ja. Dieser fundierte Optimismus hat nichts mit positivem Denken zu tun. Ja? Positives Denken ist wirklich unseriös. Das ist eine ganz unseriöse, aber sehr gewinnbringende Vermarktung von Gedankengut in den 80ern gewesen. Das ist sehr begrenzt, oder? Dass wir aus uns heraus immer alles gut denken. Ja, worauf gründe ich dieses Denken, dass es gut wird, dass es gut ist? Worauf? Ja, ich gebe hier mal zum Beispiel und sage, wenn mir ein Auto über den Fuß fährt, ja, ist tatsächlich mal meinem kleinen Bruder passiert, als er an meiner Hand war. In diesem Auto über den Fuß gefahren und man würde hinterher sagen, gut, dass es kein 7,5-Tonner war. Das wäre positives Denken, es ist trotzdem aber was passiert. Ne? Ja, es hätte noch schlimmer kommen können, ganz klar. Aber wissen Sie, irgendwann ist das mal erschöpft in manchen Situationen, da kann man es nicht noch schlimmer denken und sich gut reden. Der fundierte Optimismus, der hat ein Fundament. Also hier setzen die Trainingseinheiten an. Der fundierte Optimismus. Ein weiteres Merkmal, da sind wir schon wieder aktiv. Optimistische Menschen, die arbeiten aktiv auf ein gutes Ziel hin. Aktiv. Die aktive Hinarbeit auf ein gutes Ziel, auf ein gutes Ergebnis. Das ist auch ein Merkmal dieser Eigenschaft. Und da merken Sie, das hat nicht so viel mit positivem Denken zu tun. Das ist richtig Arbeit. Das ist richtig. Ja, genau. Der Optimismus. Die letzte oder die dritte Eigenschaft in unserem Fundament der Resilienz, die Akzeptanz einer Situation, die optimistische Sicht auf die Situation, auf das, was kommt, hat jetzt den dritten Baustein da drin, die Lösungsorientierung. Was wäre das Gegenteil von der Lösungsorientierung? Genau, problemorientiert. Ne? Also ich schaue nicht nach vorne, wo will ich hin, sondern ich schaue nach hinten und schaue, warum ist es jetzt so, wie es ist. Problemorientiert statt lösungsorientiert. Und da merken wir auch schon so ein Stück diese Geschichte von Lotsfrau, nicht dieser lösungsorientierte Blick, wir ziehen jetzt nach Zoar, war es glaube ich, diese kleine Stadt, sondern warum muss ich Sodom verlassen, warum kann ich nicht dort, warum muss das geschehen? Mangelnde Akzeptanz, merken Sie was? Ja, ich akzeptiere nicht, dass es jetzt so ist und gehe, sondern ich weiß nicht, was sie erwartet hat, aber es war wohl nicht optimistisch. Sie hat nach hinten geschaut, problemorientiert und ist erstarrt. Ja? Also hier kann man diese Geschichte ganz gut auch einbinden in diese Grundhaltung. Wodurch zeichnet sich lösungsorientiertes Denken, eine lösungsorientierte Haltung aus? Lösungsorientierte Menschen haben das Ziel, da wo sie hinwollen, im Blick. Wo wollen wir hin mit unserer Gemeinde? Also ich nehme jetzt ein bisschen auch den Anfang nochmal mit rein. Was für eine musikalische Landschaft wünschen wir uns hier? Was ist unser Ziel? Wo wollen wir da hin? Was wollen wir in der Kinderarbeit hier? Oder natürlich auch für jeden Einzelnen, also privat in ihrer Situation. Ich fokussiere mein Ziel und nicht den Herd, warum es so weit gekommen ist. Wir fangen an oder sind Menschen, die auch kreativ denken können, die alte Muster verlassen können. Ja, so haben wir das die letzten 20 Jahre gemacht oder 30. Wie können wir das weiterhin so machen? Was brauche ich, dass es weiter so läuft? Nee, die können das verlassen und fangen kreativ an zu denken, finden ganz neue Wege. Ja. Was finde ich jetzt persönlich hochspannend? Ich würde unheimlich gern mit Ihnen arbeiten, ja, mal ganz wild denken. Wie kann sowas erreicht werden? Aber Sie können es ja einfach mitnehmen, auch in Ihrem KV oder wo das auch immer stattfindet. Dann ganz hochspannend, hier miteinander mal Optionen zu entwickeln. Und das ist auch der andere Punkt, wir fangen an, Optionen zu entwickeln, die wir vielleicht verwerfen, aber einfach, um mal in Bewegung zu kommen, mal ganz verrückt auch zu denken, was können wir machen? Was können wir hier als Gemeinde entwickeln oder auch als Einzelner, was kein anderer hat? Und ich habe mal was Spannendes in einem Seminar erlebt, es war ein eintägiges Training, und dann sagte eine Frau, genau, sie muss jetzt hier ein Beispiel bringen, mit diesen Optionen entwickeln. Die Frau erzählte dann, sie hat die Ehe ging in Brüche und es gab ein gemeinsamer Besitz da und der geht ja dann auch oft in die Brüche, ne? Haben Sie bestimmt auch schon erlebt oder selber betroffen. Sprich, Hab und Gut, also Haus und Grund und sonstige Dinge wurden eben aufgelöst, verteilt und so weiter und ihr größter Traum war es, wieder ein eigenes Haus zu besitzen. Dafür hat aber die Kohle nicht ausgereicht. Also nicht in dem Maße, wie sie sich das vorgestellt hat. Es war aber so ein starker Wunsch von ihr. Also sie hat es akzeptiert und hat gesagt, ich kann es schaffen, aber ich muss ganz kreative Wege gehen.
Ein Mann mit Haus.
Was hat sie gemacht?
Ein Mann mit Haus.
Das hat sie nicht gemacht. Ja, auch. Schauen Sie, das wäre jetzt eine Option. Und tatsächlich kann man so vorgehen. Also wenn man hier Optionen entwickelt, dann kann man sich erstmal ein Blatt Papier nehmen und einfach mal wild und ungeschminkt und vor allem unzensiert erstmal einfach mal aufschreiben, was gäbe es denn für Möglichkeiten. Und sie hat erzählt, wie sie angefangen hat, dann zu sagen, gut, so viel habe ich, was kriege ich da dafür? Und sie fing an, Verschiedenes zu streichen in diesem Haus, was ein wenig unkonventionell war. Sie hat uns das dann erzählt, es war wirklich hochspannend, wie sie dann da Einheiten drin geplant hat, in diesem Haus sich Untermieter genommen hat und so wie Geld wieder da war, diese Untermieter entlassen hat und sich nach und nach das dann geschaffen hat. Das Haus wurde ein Musterhaus und sie hat den Garten schließlich die Idee gehabt, den verpachte ich doch an einen Landschaftsgärtner. Schlau, oder? Das heißt, ich bin immer up to date. Gut, es passiert, dass Menschen durch meinen Garten laufen, aber da hat sie auch einen Kompromiss gefunden und der ist super gepflegt. Ist unkonventionell, oder? Aber sie hatte einen Traum, die hatte eine Vision. Die hatte etwas, was sie erreichen wollte. Und sie hat sich nicht hingesetzt und hat gesagt, ich arme, verlassene, betrogene Frau, alles ist futsch. Sondern nach einer Zeit der Trauer, des Jammerns, der Vergebung, akzeptiert und gesagt, wie kann ich dieses Ziel erreichen? Also ich finde das so Hut ab, oder? Ist doch toll. Also wirklich ein tolles Beispiel, denke ich, für ganz kreatives Denken, sich lösen aus Beschränkungen, auch aus Begrenzungen, auch gesellschaftlich oder auch von sich selber, die Sozialisation sagt, wie kann ich das erreichen? Ich habe diesen Traum, ich habe diese Vision für mich und mein Leben und wie kann ich es erreichen? Wie könnte das gehen? Können wir natürlich auch auf Gruppen anwenden.
Ich finde es auch ganz wichtig, dass wir solche Optionen entwickeln. Wie kommen wir an 2000 Euro zusätzlich zu sanieren können?
Ja. Ob Sie es glauben oder nicht, als ich heute Abend den Abend überlegt habe, wie werden wir den strukturieren, habe ich gedacht, ob man das sowas nicht, ich kenne Ihre Situation dazu nicht, ob wir sowas nicht als zu Übungszwecken nehmen, dass da alle mal mitdenken und nur Lösungen finden, die noch nicht da gewesen sind. Das wäre spannend. Das ist was ganz Spannendes. Ja. Ich habe jetzt eine junge Frau kennengelernt, die jüngste Bürgermeisterin Bayerns. Die ist 26 Jahre alt. Und wir haben zusammengearbeitet. Die ist an der Grenze, da bei Hof, hat die Gemeinde übernommen. Und sie hat gesagt, es war immer ihr Traum, so ein Amt zu haben. Und ich habe einen Bericht über sie dann auch gelesen, sie hat mir was geschickt und ich war wirklich begeistert. Ich wusste das gar nicht, ich bin ihr begegnet und habe gedacht, Wahnsinn, was ist das für eine Frau. Unglaublich, diese Ausstrahlung. Also es war eine Freude, mit ihr Zeit zu verbringen. Und ich habe dann erst den Artikel über sie gelesen und sie hatte unter anderem das Ziel, also verschiedene Sachen, wo sie gesagt hat, ich habe die Vision, dass aus meinem Dorf, das ich liebe, das ist so ein 3000-Seelendorf, keine jungen Leute mehr abwandern. Und hat sich Maßnahmen dafür überlegt, da klappt mir erstmal der Mund auf. Und unter anderem hat sie gesagt, hier muss ein Arzt her, wo jeder sagt, mei, vergiss es, in diesen Gemeinden und dann auch noch an der Grenze, wer will da freiwillig hin, gell? Die hat es geschafft. Die hat es wirklich geschafft. Die hat Menschen persönlich angeschrieben. Die hat sich Werbung überlegt, warum es attraktiv ist, dort zu leben, dort zu wohnen. Unglaublich. Also ich bin begeistert. Ja. Also das, aber ich brauche eine Vision, ich brauche ein Ziel, dass ich das mache. Das geht nicht in luftleeren Raum. Ne? Lösungsorientiert, wo will ich hin? Ich fokussiere mein Ziel, ich fange an, kreativ zu denken. Spannende Geschichte. So, weit mal diese drei Eigenschaften. Und jetzt geht es an Sie. Sie dürfen sich jetzt aufteilen in drei Gruppen und mal überlegen in Ihren Gruppen, also ich würde, oder in die drei Bereiche und dann da kleine Gruppen maximal zu viert, würde ich sagen, in den Gruppen machen Sie sind eben zu groß. Mal überlegen, wie kann diese Grundhaltung, für die Sie sich jetzt entscheiden, geübt werden? Wie kann die trainiert werden? Wie kann die vertieft werden? Was fällt Ihnen da dazu ein? Und jetzt würde ich sagen, wir machen hier vorne machen wir die Akzeptanzecke. Also hier, da geht der Optimismus hin und hinten die Lösungsorientierung. Machen wir es mal so. So, wer möchte denn alles zur Akzeptanz? Okay, Sie dürfen jetzt vorkommen, hier in diese Ecke mal. Wer den oder Moment, bleiben Sie noch sitzen. Bleiben Sie mal noch sitzen. Geht Ihnen erst noch die Zeit. Also bis um 5:30, ne? Also so gute 10 Minuten. Also die Akzeptanz geht davor. Der Optimismus. Wer geht zum Optimismus? Also hier ist der Optimismus. Lösungsorientierung spielt ihr da hinten an diesem Tisch da hinten, ja? Oder da in diesem Mieterbereich. Wie kann man es trainieren? Ganz verliebt, gell? Wir starten jetzt mit der Akzeptanz und hören mal, was die Gruppe zusammengetragen hat, wie man es trainieren kann. Was ist Ihnen denn eingefallen? Wie würden Sie sagen, dass, so kann ich es üben?
Das Üben ist eigentlich, das ist schwer, oder wir haben gar keine Lösung gefunden. Zunächst ist eine Vorbestimmung.
Ja?
Ja sagen zu dem, was einfach unumstößlich jetzt da ist.
Ja.
Aber auch es geht trotzdem darum los, dass man Lösungen finden will.
Okay. Ah, okay. Also diese Einstimmung.
Ja. Ja.
Okay. Also ich will eine Lösung.
Das ist ein Prozess, wenn ich was akzeptiere, wenn ich was Schlechtes in meinem Leben erlebt habe, dann muss ich das was ich, sag mal, ich habe jetzt einen Fehler gemacht in meinem Leben und dann muss ich diesen Fehler, den muss ich aufnehmen. Ich muss sagen, okay, den Fehler hast du gemacht, ich akzeptiere erstmal diesen Fehler. Das heißt aber nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin, sondern ich akzeptiere diesen Fehler, fertig, aus. So, und da muss ich zustehen.
Ja, also. Wissen Sie was, da fällt mir jetzt gerade ein, ist nicht durchdacht. Ich sage auch manchmal nicht durchdachte Sachen. Was wäre gewesen, wenn Adam ja gesagt hätte, ich habe einen Fehler gemacht? Hat er ja nicht gemacht, gell?
Ja, aber die Frau auf die Frau geschoben.
Und die auf die, genau. Wäre interessant mal da. Ist jetzt nicht wirklich zielführend, aber es wäre mal interessant, einfach mal darüber nachzudenken. Ich sage ja zu meinem Fehler erstmal, oder ich sage ja zu dieser Situation, in die ich mich unter Umständen auch selber gebracht habe. Na, oder ein anderer mich gebracht hat.
Ein
Prozess.
Genau, keine Ausflüchte. Zum Beispiel der Dienstgast jetzt,
der Koch.
No, der, er sagt, es ist sein Schicksal. Okay, er kann ja sagen, ja, ich war gar nicht schuld, vielleicht war das Auto vielleicht nur zu groß. Also keine Ausflüchte sehen, sondern das, es ist passiert und fertig, aus.
Ja.
Oder nicht andere, das Auto zu groß, zu klein, die Federn vielleicht anders eingestellt und so. Nein, zu sagen, es ist jetzt passiert und fertig. Und ich, das ist jetzt so.
Ja.
Ich kann es nicht mehr ändern,
ja.
Sondern ich muss mit dem umgehen, wie es jetzt ist, und muss nach vorne schauen. Und für uns ist, also für mich ist es, dass ich dann irgendwann sage, ich gebe es jetzt Gott ab. Das heißt natürlich, dass auch dieses Problem immer wieder mal hochkommt. Aber ich habe es dann akzeptiert und jetzt ist es für mich nicht mehr so schlimm.
Okay.
Ich kann einfach besser damit umgehen und muss mich nicht mehr aufregen.
Gut, okay. Also das ist ja das, was hier auch angeklungen ist, diese Energie, die es mich kostet in dem Hadern, die wird jetzt kanalisiert oder die kann ich jetzt für was anderes nutzen, wie er das auch gesagt hat. Ich kämpfe jetzt für Fortschritte, das, was jetzt möglich ist in diesen Grenzen für meinen Körper. Ja, okay. Ja?
Also für mich wäre trotzdem der Ansatz bei der Akzeptanz, dass ich eine kontemplative Haltung zu dem entwickeln, was mein Problem ist.
Mhm.
Und das würde ich auch eigentlich dann jemand vermitteln, der ein Problem mit Akzeptanz hat.
Mhm. Also und einfach, was heißt es jetzt genau hier?
Sachen anzuschauen erstmal. Also, und lernen sie wertfrei anzuschauen und zu sehen, wo ist mein Anteil, wo ist der Anteil der Umwelt, wo ist Gottes Anteil an dieser Situation
okay.
Und den anzuschauen.
Okay.
Also dann, erst dann kann ich eigentlich auch akzeptieren oder wahrnehmen.
Aha. Okay, da war jetzt ein ganz wichtiges Stichwort, wertfrei. Ne, das ist das, was uns nämlich das sonst schwer macht, wenn wir es schon bewerten und sagen, Schublade richtig, Schublade falsch, schuldig, nicht schuldig. Wir schauen es uns erst mal an. Interessant ist natürlich, wenn sich Situationen auch wiederholen könnten, ne, dass man natürlich schaut, wo sind die Ursachen. Also da müssen wir dann differenzieren. Okay?
Wer ist dann trainieren?
Ja, es gehört tatsächlich dazu. Ja, können wir, also wir schauen gerade mal, was im Training angeboten wird. Angeboten, also Stichworte. Das erstmal Leben als Begrenzung zu verstehen. Ich gehe da jetzt ganz flott drüber, weil wir schon doch fortgeschritten sind. Das steht hier einfach so, Leben als Begrenzung verstehen. Ah, das ist ein Prozess, ja? Es ist nur ein Schlagwort hier. Und das heißt auch, das, was Sie gesagt haben, zu akzeptieren, ich habe mich hier oder jemand hat mich begrenzt. Auch, ne? Wertfrei erstmal. Genau. Dann auch diese Selbstakzeptanz, ist auch ein Prozess, ne? Dieses Ich bin in Ordnung. Das hat man vorher, also mit meinen Stärken und Schwächen, in meinen Begrenzungen, das zählt da tatsächlich mit rein. Und dann das, was jetzt auch angeklungen ist, ne? Diese Auseinandersetzung, das ist eine Dynamik im Ganzen.
Also mit dem Ich bin in Ordnung, bin ich einfach nicht einverstanden. Das kann man sich so einsortieren, wie gut man ist.
Was sagt Gott über uns? Was sagt Gott über uns? Ich weiß, es kommt einfach aus dieser, da haben wir Schwierigkeiten damit, die Selbstverwirklichung von Maslow, das Stichwort, das macht uns Christen ein bisschen Mühe, wenn wir es hören, aber was sagt Gott, was denkt Gott über uns?
Wunderbar. Es war sehr gut. Wunderbar.
Okay.
Es war sehr gut, aber wir dann keinen Abend gesehen hatten, hat er gewusst, was machen denn die?
Ja.
Ich habe sie gut geschafft.
Und was sagt er? Was sagt er aber über uns heute? Was sagt er über uns? Denken Sie nochmal an die Wurzeln im Baum. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Und ich schaue dich durch den Blick, durch das Opfer, durch die Tat Jesu an. Ich bin in Ordnung. Ja. Ja? Und das ist etwas, das zu verstehen, das in mein Herz zu lassen, zu akzeptieren, das, dieses als Basis, das wir schon wieder beim Fundament zu akzeptieren. Ja, wir haben das einfach sehr verwaschen durch diesen Begriff der Selbstverwirklichung. Ne? Sie wissen es wahrscheinlich, die Bedürfnispyramide, ne? Nach Maslow. Da haben wir ein bisschen Schwierigkeiten damit, aber wir dürfen das mit neuen Inhalten füllen, diesen Begriff, wirklich werden, der wir sind, aus Gottes Sicht. Ja. Da sind wir dazu aufgefordert. Das ist unser Fundament. Oder? Okay. Gehen wir mal weiter. Schauen wir uns mal den Optimismus an. Da vorne ist der Sitz der Optimismus. Okay, wie können wir es trainieren?
Ja, wir haben verschiedene Punkte miteinander besprochen, zum Beispiel Nachrichten. Es kommen ja so viele Nachrichten.
Ja.
Und schaue nur auf die schlechten Nachrichten oder trainiere ich mich auf gute Nachrichten.
Ah, okay.
Als Beispiel jetzt in der Memminger Zeitung, da kann ich mich freuen, wenn da steht, und wieder ist ein Ehepaar 50 Jahre beieinander und so weiter.
Ja.
Das freut mich. Gell?
Ja.
Ich kann natürlich sehr viel Zeit für was anderes nehmen und mich runterziehen lassen.
Ja.
Ja. Das, auch das erkennen, dass die Nachrichten ich sortieren kann. Gell?
Ja.
Wie weit nehme ich was mit, was wirklich jetzt nicht gut ist? Ich würde nicht die Augen verschließen, aber schaue nur auf solche Sachen oder freue ich mich da halt, mein Beispiel jetzt,
ist ja
jede 50 Jahre und 60 und so weiter.
Worauf schaue ich, ja? Und das ist auch interessant, sind wir auf der Bibel her aufgefordert, worauf wir unser Augenmerk richten sollen, bei unseren Mitmenschen, auf das, was untadelig ist, auf das, was erwähnenswert ist, auf die guten Dinge, da haben wir uns mal aufgefordert dazu. Ja? Okay, weiter? Was noch?
Ja, Stichwort war auch Kürtensanierung. Es ist gefallen, ja, wir packen es an und wir dürfen wirklich annehmen, dass es, wenn es im Fluss kommt, dass es weiter gut im Fluss weitergeht. Also geht mal voran, geht mal, macht mal den ersten Schritt.
Okay. Ja. Aha, bei dem ersten Schritt wagen. Ja, erster Schritt. Okay, der Kopf muss geboren werden, gell? Der Rest flutscht. Okay, aha.
Dann war auch noch der Flüchtlingszuwachs oder der Strom, wo wir ja aktuell ja alle miterleben. Sehen ist auch positiv. Gell? Im Moment sind Menschen, die ja in wirklich in Nöten sind, aber die uns auch wirklich bereichern können. Also ich kann es auch so sehen oder sollte es so sehen.
Bereicherung. Also hier auf die positiven Aspekte, das ist auch wieder, worauf schaue ich, ne? In Blickfeld, die im Fokus nehmen. Ja. Bereicherungen. Da kann ich mich dazu entscheiden. Ich kann mich entscheiden, worauf ich schaue, oder?
Also bei uns sagte jemand auch Dankbarkeit. Also wenn ich darüber denke, was so gut ist, worüber ich selber auch danken kann, dann kann ich das auch trainieren.
Ja, sehr schön.
Und dann steht Gottvertrauen ist auch sehr dabei.
Inwiefern?
Inwiefern, dass ich, wenn ich auf Gott schaue, dann habe ich eine optimistische Haltung automatisch. Dann. Oder,
ja.
Oder kann kommen meine Haltung dazu, ein Max dazu, also optimistische Haltung.
Ja. Also so dieses, meine Hoffnung ist begrenzt, aber hier ist sie endlos. Ja, also ich kann hier andocken dann auch. Okay. Mhm.
Genau, dieser Fokus auf Gott. Und das Allmacht omnipotent,
okay. Gucken wir mal, was wir hier haben. Da haben wir dieser Katastrophenmodus, Standby ist genau das, was Sie gesagt haben. Ja, wir sind ja in so einem Katastrophenmodus Standby. Welche Neuigkeiten hören wir jeden Tag? Deswegen habe ich vorher so geschmunzelt, als ich sagte, diese positive Weltsicht, das ist gar nicht so einfach, sich die zu behalten. Ne, je nachdem, wenn Sie mal schauen, mit was wir bombardiert werden, das geht nicht spurlos an uns vorüber. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Wir machen uns so viel Gedanken darüber, was wir an Nahrung zu uns nehmen, ob das, wie es behandelt wurde, wie es sonst woher kommt und was. Aber wir sind so wahllos bei den Informationen, die wir aufnehmen. Das ist echt etwas, wo wir darauf achten können. Ja? Das kostet sehr viel Energie. Bewusst unsere Gedanken kontrollieren, finde ich schön, das haben Sie hier auch genannt, gell? Diese Dankbarkeit, dieses auf die Bereicherung jetzt zum Beispiel ausschauen, auf die positiven Aspekte. Wir können unser Denken steuern, das muss uns mal bewusst werden. Wir können bewusst Gedanken aus- und einschalten. Gedanken, die kommen aus unserem Herzen, die haben eine Macht, ja, und die beeinflussen uns. Und wir,
da gibt es auch einen Psalm, der heißt, bitte? Achte auf deine Gedanken. Also gibt es auch einen Psalm.
Okay, haben Sie es gehört? Achte auf deine Gedanken. Gibt es unheimlich viel da dazu. Ja? Erneuert euer Denken. Also unser Denken, das wäre auch schon wieder ein Riesenthema. Dann auch Humor und Lachen. Sie haben die Dankbarkeit hier, ne? Auch aktivieren. Was bringt Sie zum Lachen? Ja, der Humor. Also würde ich jetzt auch gern viel mehr noch drüber sagen. Es gibt da unglaubliche Studien, wie sich Humor, wie sich Lachen auf unser Immunsystem, auf unser Körperliches auswirkt, wie das in der Schmerzbekämpfung wirkt. Es ist unglaublich. Und achten Sie einfach mal hier auf, wo sind die Quellen für Ihr Lachen? Ja? Also ich meine jetzt richtig lachen. Ne? Also wirklich sich kaputt lachen halt. Ja? So.
Aber nicht bis beim Platz. Aber nicht bis beim
Platz. Warum nicht, gell? Okay. Der Optimismus auch. Was sind Ihre Begabungen? Was sind unsere Talente? Tatsächlich wird es auch mit reingenommen, das zu trainieren, das rauszufinden. Also alle, die auch mit Kindern arbeiten. Wenn ich weiß, was ich kann und was mich ausmacht, was ich gut kann, das wird sich auf dieses Gefühl, auf dieses Optimistische auswirken, bei mir selber, auf die Welt, weil ich kann sie beeinflussen. Ja, ich bin nicht das Opfer, sondern vorher ist das Reich Gottes angeklungen. Wir haben unsere Talente bekommen, um Reich Gottes zu bauen. Ja, das ist ein Reich der Gerechtigkeit, des Friedens. Dafür haben wir unsere Talente bekommen. Ja, und die müssen wir kennen. Und wir können hier etwas bewirken. Okay, gehen wir zum letzten Punkt. Der Lösungsorientierung. Das ist etwas verschwenderisch, aber das ist auch nicht sehen können. Wir haben ja genug Geld.
Beste Abend.
So. Die Lösungsorientierung. Können wir die trainieren? Wie? Nicht die Problemhypnose.
Ganz wichtig ist, dass man die Akzeptanz eigentlich hat. Ohne Akzeptanz kann man auch nicht lösen. Mhm. Und optimistisch müssen, also wir brauchen erstmal die anderen Punkte.
Ah! Okay. Das ist sehr lösungsorientiert, die Gruppe, gell? Okay. Das ist jetzt Ihr Ergebnis, oder? Das war das Ergebnis?
Wir lachen. Wir lachen.
Okay, gut, schauen wir mal. Also ich stimme Ihnen dazu, ne? Also tatsächlich, also persönlich bilden Sie sich Ihre Meinung, würde also hier auch diese Wertung so vornehmen, dass diese Steine aufeinander aufbauen. Jetzt gucken wir mal. Lösungsorientiert heißt auch, das ist eigentlich das, was vorher schon erwähnt wurde, dass ich Optionen anfange zu entwickeln. Ja, also Pfade auch mal verlasse, alte. Ja, wenn die nicht mehr fruchten und anfangen, hier eben kreativ zu denken. Steigerung meiner Kreativität. Gehen Sie doch mal mit Ihrem KV klettern. Das meine ich jetzt ganz im Ernst, Sie können auch was anderes machen.
Kann passieren.
Ah, okay. Gut. Also gemeint ist einfach das. Wir sitzen oft so um den Tisch rum, kennen Sie das, und wir bewegen uns nicht und unsere rationale Hirnhälfte ist am Powern und dann rauchen unsere Köpfe und wir kommen zu keiner Entscheidung. oder haben keine Ideen. Wenn wir anfangen, kreativ zu werden, Verbindungen zu schaffen, ja, auch hirnorganisch, das ist ganz interessant, was da manchmal in Fluss kommt. Ja. Ganz spannende Geschichte, das ist die Ganzheit, oder?
Also ich konnte auch ganz frei machen, das haben Sie auch kurz angekündigt, mal ganz fremde Gedanken zuzulassen. Ja. Und irgendwie so ganz spinnige Gedanken, die aufs Erste so ganz spinnig sind. Einfach das mal auszusprechen.
Ja.
Und wenn man sich das, glaube ich, oft gar nicht traut, was ganz Neues überhaupt zuzulassen.
Ja, super, genau. Vielleicht ermutigt sie das ja auch mal, ne? Zu sagen, es dürfen nur Ideen kommen, die es noch nie gab. So noch nie gab. Und die so einen Verrücktheitsgrad von mindestens 5 haben auf einer Skala bis 10. Das kann sehr spannend sein, wissen Sie, weil dadurch kommen wir in Bewegung. Wir verlassen so alte Pfade, gewohnte Pfade und. Also es ist hochspannend, ne? Also diese Kreativität hier mal mit einzubeziehen. Und das andere ist jetzt nur auch nur ein Stichwort, eine Suppe kann auch schmecken, auch wenn ein Haar drin ist. Ne? Ja. Das ist nur ein Haar, aber schaue ich jetzt auf dieses Haar oder sehe ich auch die gesamte Suppe, also sehe ich das Gesamte, das eigentlich gut ist und Potenzial hat. Ne? Also es ist wieder eine Blick Veränderung. Diese Lösungsorientierung, Sie können es aber, sage ich mal, einfach auch daran festmachen, wenn Sie in so Sitzungen sind oder auch für sich selber und Sie sagen so oft, Mei, das ist schwierig. Mei, das ist schwierig. Ja, also das ist so etwas, da sind Sie nicht lösungsorientiert. Ja, also daran kann man festmachen, aus, sind wir jetzt eher nach hinten gerichtet oder nach vorne mit einer optimistischen Haltung. Ne? Ja?
Also vielleicht ist es aber auch so, dass man am Punkt ist, man kommt wirklich mal nicht weiter und braucht vielleicht wirklich Hilfe von außen, von jemandem, der sich auskennt.
Ja?
Es gibt bestimmt diese Möglichkeiten auch. Weil, ja, wenn ihr jetzt mal die Kirche anschaut, das sind halt Leute im Kirchenvorstand drin oder in den Bauausschüssen drin, sind also keine Statik oder sonst was.
Ja.
Die brauchen Hilfe von extern.
Ja. Also die Fachmänner dazu. Genau, genau. Holt man sich das Fachwissen von außen für diese Sache dann auch. Aber es wäre ja eine Lösung, ne?
Ja.
Genau. Ja?
Also ich finde es auch wichtig, bei der Lösungsorientierung, ich muss mir auch, damit ich auch diese drei Sachen überhaupt machen kann, muss ich mir trotzdem erstmal einen Überblick verschaffen. Also ich muss irgendwie eine Struktur reinbringen. Und wenn man jetzt, also wir hatten jetzt hier die Kirchenmusik, dann muss ich vielleicht mal eine Plus-Minus-Liste machen und sagen, okay, schlecht, Organistin ist nicht mehr da, aber was habe ich für Alternativen? Also ich finde, ich finde es auch wichtig, dass ich mal erst eine Struktur mache und dann kann ich auch da kreativ abstrahieren und was völlig abstruses denken, aber ich muss trotzdem erstmal mir einen Überblick verschaffen, weil sonst weiß ich ja gar nicht, ja, was habe ich denn überhaupt? Mit was kann ich denn arbeiten?
Ja, das ist auch richtig, ne? Dass wir stecken unsere Grenzen ab und gucken einfach, was ist da drin möglich, ne? Was haben wir für Ressourcen in diesen Grenzen und so weiter. Das ist das, wie wir es auch kennen. Das ist richtig, das ist bewährt, das ist gut, ja. Manchmal kommen wir aber damit nicht weiter. Ja. Und da ist es nur eine Möglichkeit, ja, dass man sagt, so jetzt denken wir mal outside the box, so sagen wir das, außerhalb dieser Begrenzung, ne, gibt es dann auch schöne Übungen dazu. Wir können aber auch, und damit komme ich zum Schluss, auch ganz anders nochmal an die Sache rangehen. Vielleicht kennen Sie diese Zeichnung, die Cartoon von Tiki oder Werner Küstenmacher. Schauen Sie sich mal diesen Menschen hier an, wie gequält der hier die Steine klopft. Und das sagt er auch, ne, auf die Frage seiner Tätigkeit. Er haut Steine. Ich behaue Steine. Ein anderer wird gefragt, der macht genau dasselbe.
Ich baue ein Haus.
Na, noch nicht. Sie wissen schon, wo ich hin will. Der macht gerade ein Fenster, obwohl er genau dasselbe macht.
Motivation.
Ja? Der haut auch Steine hier, also wenn wir uns das mal angucken. Aber der ist schon ein bisschen heller, gell? So aufgerichteter nach einem Blick. Und der dritte jetzt, der baut das Haus. Der baut eine Kathedrale. Ja, der ist richtig gut dabei hier, wenn Sie sich den mal anschauen. Ja? Die machen alle drei dasselbe. Aber was ist der Unterschied?
Die Vision.
Die Vision. Der Letzte hat eine Vision, der weiß, wofür er dieses tut. Ja? Und das motiviert ihn, es gibt ihm Kraft, es gibt ihm Energie. Und vielleicht kennen Sie das auch, wenn ich eine hohe Motivation habe, wenn ich weiß, wofür, und da sind wir jetzt schon wieder beim Sinn, ja, der Frankl vorhat die Logotherapie, wenn ich weiß, wofür ich etwas tue, es gibt mir unheimlich Energie. Das kann das, ja, da kann ich, bin ich unglaublich leistungsfähig, wie wenn ich sage mal, wofür mache ich das? Kennt jede Mutter und Hausfrau, gell? Die Wäsche zum Beispiel, gell? Oder immer dasselbe, gell? Jeden Tag kochen und Betten machen und so weiter. Diese Geschichten. Wofür mache ich das? Was ist Ihre Kathedrale? Und das würde ich Ihnen gerne abschließend mitgeben, diesen Gedanken vielleicht mitzunehmen in Ihre Gruppen, in Ihre Bereiche, aber auch für sich selber privat. Mal zu überlegen, was ist meine Kathedrale? An welchem Haus baue ich mit? Ich muss es nicht alleine bauen, sondern wo baue ich mit? Ja? Das ist auch sehr entlastend, denn wir müssen es nicht alleine bauen, aber ich bin ein Teil von einem größeren Gebilde, von einem größeren Gebäude, einen größeren Berg, und was baue ich mit meinen Talenten, mit meinen Begabungen, wie bringe ich die da ein? Was tue ich hier? Und wenn ich von da denke, wenn ich das mal verstanden habe, ja, wir kommen jetzt von einer ganz anderen Richtung, von dem Ziel her denke ich nämlich jetzt, würde ich mal sagen, wird man viel einfacher Lösungen finden, wenn wir eine andere Motivation haben. Ja, wir können rausgehen aus diesem Boxdenken, aus dem, was wir tun müssen. Der
Winkel wird weiter.
Ja, genau, wir verändern den Blickwinkel. Ja? Und wir kriegen unser Ziel klar, wir kriegen einfach klar, wo wir hinwollen, wo es hingeht. Und die Frage möchte ich Ihnen da lassen abschließend. Abschließend für die Gemeinde, aber natürlich auch für sich selber. Hm?
Danke.
Wieso? Das sind gerade an der Renovierung, gell? Jetzt mal gucken, was hier rauskommt.
Okay. Der Kobra-Fahrer ist auch noch nicht raus.
Was? Muss ich nicht gehört haben? Okay, Sie kennen ihn, gell? Er hatte einen Traum. Er hatte den Traum, dass die schwarzen Menschen befreit werden, dass sie akzeptiert werden in der Gesellschaft. Ganz spannend, ich glaube, Wilberforce war das, oder? Der Politiker, der das als Lebensaufgabe hatte, auch ganz spannend zu lesen, diese Geschichte. Was ist Ihr Traum? Was ist Ihr Traum? Sie sind hier, ich habe mal gelesen, wenn es doch so wunderbar ist, das ewige Leben, und Gott uns so sehr liebt, warum sind wir dann da? Diese Frage hat mich so aufgewühlt, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe mir da noch nie Gedanken vorher drüber gemacht. Diese Frage, warum sind wir da? Was ist unser Ziel hier? Was ist unsere Aufgabe hier? Als einzelner Mensch, aber auch als Gruppe, als Gemeinde. Das rauszufinden, miteinander das zu entwickeln. Was ist unsere Kathedrale in Buxach? Was ist meine Lebenskathedrale? Also wo baue ich mit? Wo bin ich ein Teil davon? Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie das rausfinden, dass Sie das miteinander weiterentwickeln, Ihren Traum hier in Buxach oder auch für Sie alleine. Und bedanke mich für den Abend, unseren letzten Abend, und würde es jetzt einfach dabei dann auch belassen. Ich habe schon wieder überzogen, auch ohne die Uhr hier.
Sagt, den glücklichen Schreck keine Stunde.
Wobei ich habe ab und zu auf die Kirchturmglocke gelauscht und mich gefreut, dass wir die Uhr hier nicht haben, sondern einfach hier mitlauschen können. Das Schöne bei uns im Moment in Buxach, um die anderen ein bisschen neidisch zu machen, ist, dass es ein weites Feld ist, dass wir da gerade dabei sind, da neu nachzudenken und es miteinander neu definieren oder rausspüren dürfen, was denn das sein könnte. Von außen gesehen, wenn es die Kirchengemeinde in Buxach nicht gäbe, was würden wir denn dann vermissen? Und das dürfen wir jetzt miteinander entdecken. Und ja, auch die äußere Situation mit den Mitarbeitern, die wegbrechen, in Anführungszeichen wegbrechen, die führt dazu, dass wir da neu nachdenken im Kirchenvorstand. Und da freue ich mich sehr drüber, dass wir noch nichts fertig Vorgegebenes haben, sondern auf der Suche sein dürfen. Das ist auch manchmal schön, wenn man weiß, dahin geht's. Aber schön ist auch, das miteinander entwickeln zu können und nicht einem vorgegebenen Traum hinterher zu hecheln, sondern jetzt aktuell in unserer Lebenssituation hier in Buxach, hier mit unserer Gemeinde, mit dem Pfarrer, mit den Mitarbeitern, schauen, was ist es, was die Leute vermissen würden, wenn es uns nicht gäbe. Wir werden sie vermissen, aber wir wissen, sie sind in der Nähe und vielleicht werden wir wieder auf sie zurückgreifen. Wir haben da hinten so einen Blumenstrauß. Den würden Sie bestimmt mitnehmen oder mit nach Hause. Genau. Und vielen herzlichen Dank nochmal.
Dankeschön, Gisela. Danke. Eine Erinnerung an die Sache. Ja.
Da gab es vielleicht den einen oder die eine von uns, die jeden Abend hat hier mit auftanken dürfen. Und falls Sie zufällig schriftstellerisch begabt sind, könnte ja so eine Begabung sein, die Sie einbringen. Wir hätten gerne einen Artikel in unserem nächsten Gemeindebrief über unser Seminar, wenn Ihnen da was auf dem Herzen liegt. Oder vielleicht sind es nicht alle Abende, vielleicht ein spezieller Abend. Wenn Sie da was uns schreiben würden, wäre ganz wunderbar. Dann könnten wir das nochmal auch im Rückblick miteinander anschauen, was wir hier hatten. Dann möchte ich den Abend abschließen und nochmal mit uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deinen großen Blick, für diese wunderbare Welt, in die du uns hineingestellt hast, hier nicht irgendwo in Afrika, sondern hier in Europa, hier in Deutschland, hier in Bayern, hier im Allgäu, im Unterallgäu. Hier in Buxach leben wir also und trotzdem dürfen wir einen ganz großen Horizont haben, einen weiten Horizont. Dein Reich wollen wir wachsen sehen, spüren, wie du Menschen berührst, wie dein Reich diese Welt langsam wieder verwandelt, zurückverwandelt und transformiert in das, was du einst vorhattest. Und da haben wir unseren kleinen Stein, unsere kleine Begabung, an dem wir rumklopfen. Ich bitte dich, dass dieses Bild, das du willst für Buxach, dass dieses Bild entsteht in uns, unter uns und auch in der Kirchenleitung, dass wir verstehen, was du von uns und für uns hier willst. Das Gleiche bitte ich für jeden von uns, dass wir wirklich gut verstehen in unserem persönlichen Leben, was du von uns und für uns willst. Das bete ich auch für die Gemeinden hier in Memmingen, dass sie spüren, was du speziell für sie willst und von ihnen willst. Segne uns an diesem Abend. Sei du mit uns. Amen. Amen. Einen schönen Abend noch. Es gibt noch zu knappern hinten. Also ich habe gemerkt, es bleibt immer viel übrig. Das ist gefährlich, weil der Pfarrer kommt öfters hier rein und er findet dann immer irgendwas und dann ist es wieder weg. Und dann fragt mich meine Frau, sag mal, wir essen ganz schlank und ich koche so gut. Und wieso ist es so, dass du so viel Fett hier hast? Also knappen Sie das bitte weg. Es ist nämlich für mich auch Fastenzeit, sonst bleibt alles bei mir hängen. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Abend.